Willkommen zu «Foisi Federal». Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Leuten. Mein Gast heute ist der Franz Grüter, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern und Unternehmer. Danke, dass du kommst. Wir nehmen Rosé aus Neuenburg, ein Eau de Perdrix. Ich bin bekannt als nicht so Liebhaber von Rosé, aber wir schauen jetzt, was das ist.
Genau. Wir haben ja, nachdem du mal gesagt hast, das sei flüssiges Kopfweh, hast ja du einen Schelten bekommen. Und ich habe jetzt gesagt, heute tun wir jetzt gerade beweisen, dass das nicht so ist.
Wunderbar. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Also, er ist gut. Das mit dem Kopfweh schauen wir dann heute Abend. Oder?
Genau.
Gut. Jetzt ist erste Woche Wintersession, ist immer Budget, überhaupt die ganze Wintersession. Es geht um Bundesfinanzen, wie viel Geld geben wir nächstes Jahr aus? Und es geht, wenn man genau anschaut, auch immer darum, wie viel mehr geben wir aus. Es wird hier innen nicht gespart, aber es wird vielleicht ein bisschen weniger mehr ausgeben. Bis jetzt läuft es, glaube ich, gut. Die Finanzkommission hat ein knapp schuldenbremsenkonformes Budget vorgelegt. Und bis jetzt sind die Anträge alle durchgekommen. Wie siehst du das?
Ja, ich muss sagen, ich bin selber die ersten 4 Jahre, als ich im Nationalrat war, in der Finanzkommission. Und das, was ich jetzt hier erlebt habe, ist für mich doch ein Novum, dass wir eigentlich wieder so, wie es immer sein sollte, nämlich wirklich eine bürgerliche Allianz hergebracht haben zwischen der Mitte, der FDP und der SVP. Und dass wir hier eigentlich jetzt grossmehrheitlich wirkliche, echte Kürzungsanträge durchgebracht haben. Also bis jetzt sieht es gut aus. Die Verhandlung ist noch nicht fertig. Aber ich bin zuversichtlich, dass man doch am einen oder anderen Ort Kürzungen vornehmen
können. Die wichtigsten Sachen vielleicht bis heute, also Stand Mittwochmittag, ist noch nicht fertig. He? Also man hat Einsparungen gemacht bei der Entwicklungshilfe, insgesamt 250 Millionen, davon 50 Millionen bei internationalen Organisationen, der Rest bei der Entwicklungszusammenarbeit, der bilateralen und noch ein paar kleine Sachen. Und dann beim Personal 70 Millionen, bin ich nicht sicher, ob das schon durch ist.
Das ist durch, ja.
Also 70 gut, Millionen, heute, ja. Man kommt manchmal gar nicht mehr nach. Ja, das sind so die grössten Sachen. Man hat bei der Armee 530 Millionen mehr ausgegeben, als sonst budgetiert war, weil man bis 2030 wirklich ins Ziel kommen wollte. Ja, vor allem Entwicklungszusammenarbeit hat viel zu diskutieren gegeben. Du bist in der Außenpolitischen Kommission. Ja, links sagt, es werden Menschen sterben, Tamara Funicello, wenn man da die Abstriche macht.
Also man muss einfach die Zahlen wieder mal vor Augen führen. Oder? In der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, also in der Entwicklungshilfe, ist das Budget für die nächsten 4 Jahre 11,27 Milliarden Franken. Das sind gewaltige Summen. Die sind die letzten Jahre massiv gestiegen. Und man muss sich da einfach immer wieder die Frage stellen, was ist die Wirkung im Ziel? Wenn ich schaue, die erfolgreichsten Entwicklungshilfeprojekte, das sind eigentlich nicht Länder gewesen, die klassische Entwicklungshilfe bekommen haben, sondern es sind Staaten gewesen, die ihr Schicksal selber in die Hand genommen haben. Allen voran China, wo eigentlich in den letzten 30 Jahren über 400 Millionen Leute aus der relativen Armut herausbringen konnten. Und dass hier nicht Kürzungen sollen möglich sein. Ich glaube, das ist einfach das Wunschdenken. Aber man muss natürlich sehen, es gibt eine ganze Industrie, die lebt von dieser Entwicklungshilfe. Da sitzen sehr viele, auch linke Parlamentarier, sitzen in so Hilfsorganisationen. Die verdienen zum Teil auch ihr Geld dort. Dass die natürlich eine andere Agenda führen und dafür kämpfen, dass sie weiterhin gleich viele Mittel bekommen. Man kann das eigentlich nicht einmal verübeln.
Morgen Donnerstag kommt dann noch, also das ist der gleiche Tag, wo die Sendung online geht, dort kommt dann noch die Entwicklungszusammenarbeit ins Parlament. Und es gibt ja da verschiedene Teile. Man kann nicht, es ist ziemlich lang, aber einerseits bei den humanitären Aktionen hat man, glaube ich, nichts gespart, also nichts gestrichen. Das sind rund 400 Millionen, habe ich mir aufgeschrieben. Dann hat man eben bei den internationalen Organisationen, dort hat man gespart. Kannst du den Zuschauern vielleicht sagen, Was ist das für Geld? Wo geht das hin und was macht das denn dort?
Also vielleicht nur ganz kurz, ist richtig, wir haben nichts gespart bei der humanitären Hilfe. Also das ist, wenn in einem Land irgendeine riesige Katastrophe ist. Wenn
Erdbeben,
wenn man muss Hilfsgüter bringen, Zelt, Schlafsäcke. Also das ist, ich glaube, das ist unbestritten. Aber der Ignacio Cassis, der Bundesrat, will ja in der Ukraine noch eine sogenannte Wiederaufbauhilfe leisten. Total 5 Milliarden über 10 Jahre. Und für die nächsten 4 Jahre 1,5 Milliarden, auch das eine riesige Summe. Aber damit er das nicht hätte müssen, oben drauf biegen, weil sonst hätten wir die Schuldenbremse gar nicht mehr eingehalten, hat er Folgendes gemacht. Er hat das eingebaut in die Entwicklungshilfe und macht jetzt in anderen Bereichen Kürzungen. Das heisst also, wir tun dort noch 1,5 Milliarden Abstrich machen bei anderen Projekten, die man bis jetzt gemacht hat,
also und es dafür
in die Ukraine geben.
Also zum Beispiel in Lateinamerika, glaube ich, wird nicht mehr so ein Schwerpunkt sein und glaube ich in Asien auch nicht,
oder? Richtig. Richtig im Kopf genau, habe. Genau. Afrika sollte eigentlich mehr oder weniger untangiert bleiben, aber man muss auch bei diesen Projekten genau hinschauen. Mhm. Also ich kenne persönlich Leute, die nicht Teufelsorganisationen sind, die sich sehr engagieren, zum Teil aus kirchlichen Kreisen heraus, wo ich weiss, wo zum Beispiel in Tschad persönlich so Projekte begleitet, wo das DEZA, die Entwicklungshilfe, auch engagiert ist. Und da höre ich immer wieder konkrete Beispiele. Ein Fall ist mir geschildert worden, da hat man in Gemeinden hat man Sanitätsfahrzeuge hat man, gespendet, man hat Schweißanlagen gespendet, man hat Brunnen gebaut. Ein Jahr später, wo die Leute wieder dorthin gekommen sind, die Sanitätsfahrzeuge hatten keine Räder mehr dran, waren nicht mehr einsatzfähig, die Schweißanlagen sind vorgekommen, die Brunnen sind in Einzelteile zerlegt. Und ich finde einfach, bei aller Notwendigkeit, dass die Schweiz alle so armen Länder soll können helfen, glaube ich einfach, lohnt es sich auch, wenn es DEZA sich immer wieder überlegt, wie bringen wir wirklich Menschen aus der Armut raus? Ich glaube, es geht nur, wenn man die Leute dazu animiert, selber ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Man kann vielleicht Unterstützung bieten, aber ja, es ist ein bisschen, ich habe mal den Spruch gehört, statt dass man den Fisch schenkt, sollte man eine Angelrute schenken, damit sie selber können fischen können. Oder das ein bisschen bildlich dargestellt, wie die Entwicklungshilfe sich sollte verändern. Aber es ist immer so, wenn der Staat natürlich grosse Summen über Jahre zahlt, dann ist die Entwöhnungskur ist dann hart, wenn die Mittel plötzlich nicht mehr so fließen.
Es gibt eine Studie von einem Weltbankdirektor, Direktorin aus Indien und zwei Entwicklungsökonomen, wo 4'000 Leute in 15 Ländern befragt haben, warum sie aus der Armut rauskommen. Und ich tue es unten dran verlinken. Und aber dort kommt auch, ich habe es aufgeschrieben, 77% sagen, es war meine eigene Initiative gewesen. Und 0,1% sagen, es war eine NGO gewesen. Also ich meine, es ist halt schon, das heisst ja nicht, dass das nicht sinnvoll ist. Aber was sind denn, oder wenn, aus meinen Kontakten, die ich auch habe, höre ich halt viel, das, was oft fehlt in den Ländern, ist Sicherheit, insbesondere Eigentumssicherheit, weil es gibt keine wirtschaftliche Entwicklung, wenn du das, was du erarbeitest, eben plötzlich wieder weg ist, weil es dir einer klaut. Ganz einfach gesagt, oder?
Richtig, also das ist eigentlich genau der Punkt und die Selbstverantwortung. Ich glaube, da gibt es gute Beispiele von Ländern, die das geschafft haben. Und da gibt es einfach Länder, ja, wo man sagt, einmal hopeless, hoffnungslos sind, denen kann man wahrscheinlich immer wieder Mittel geben, aber man bringt sie gleich nicht aus dem Dilemma raus. Jetzt, ich glaube, es hat hier noch eine übergeordnete Komponente. Wir haben dieses Jahr die 13. AHV-Abstimmung gehabt. Noch ist die Rente nicht finanziert. Und ich erinnere mich zurück, es hat sehr viele Leute gegeben, ich habe enorm viele Zuschriften, nicht nur ich, auch meine Kollegen im Parlament erzählen mir das Gleiche. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die aus meiner Sicht zu Recht sagen, ihr habt für alles Geld in Bern oben, da werden Milliarden ins Ausland geschickt. Jetzt wollen wir und müssen wir zuerst wieder mal schauen, dass wir den Haushalt im eigenen Land in der Ordnung behalten können. Jetzt, ich plädiere ja nicht, dass man das komplett abschafft, aber ich bin wirklich auch der Meinung, wenn wir Milliarden ins Ausland geben, da muss man jetzt bei dem angespannten Staatshaushalt, ich meine, da muss man jetzt wirklich mal genauer her schauen. Und ein Entschlackungsprogramm wäre bitter nötig. Also ich wünschte mir eigentlich auch das, was jetzt in den USA macht, das Department of Government Efficiency. Vielleicht muss man dem in der Schweiz ein bisschen anders sagen. Aber so ein Entschlackungsprogramm, das, was wir hier machen, die Sparübung, die ist dann natürlich, das ist eigentlich nicht sparen. Wir tun nur das Ausgabenwachstum ein bisschen abbremsen. Mhm. Und die, wo wir, ich komme Zuschriften über von Leuten, die mir sagen, wir dürfen hier den Staat zu Tod sparen.
Mhm. Das ist kaputt sparen.
Cedric
Wermuth heute Morgen, ja.
Das ist also völlig deplatziert. Das ist eine völlig deplatzierte Analyse. Wir tun im besten Fall tun wir das Ausgabenwachstum ein bisschen reduzieren. Aber jetzt muss man mal sehen, der Staatshaushalt ist 1990 ist rund 30 Milliarden Franken gewesen. Jetzt, gute 30 Jahre später, kommen wir an die 90 Milliarden. Also der Staat hat sich verdreifacht. Da könnte man jetzt noch Teuerung und alles einrechnen. Aber wir haben heute einen dreimal grösseren Staatshaushalt als noch Anfangs 1990. Und das zeigt einfach, wie stark dass der Staat gewachsen ist. In allen Elementen. Angestellte, bald 40'000 Staatsangestellte. Und also eine richtige eine Entschlackung hat es eigentlich nie gegeben. Es ist im Staat auch immer gut gegangen. In der Schweiz ist es immer gut gegangen. Es ist gut gelaufen. Die Wirtschaft ist gelaufen. Die Steuereinnahmen sind gestiegen. Und jetzt, wo...
Aber genau darum sagt doch der Cedric Wermuth, das ist ja kein Problem. Und da hat er einen Punkt. Verschulden kann man sich auch. Letzte Woche wieder Eidgenossen zu 0%. Ist das nicht so, manchmal bei den Bürgerlichen, ist, dass man keine Schulden macht? Das ist ja schon ein Fetisch, manchmal.
Ja gut, ich glaube, dass wir Sorge hatten. Vor allem die wichtigste Errungenschaft ist gesehen, wo die Schweizer Bevölkerung, ich glaube, 2003 ist das gesehen, mit über 80%.
84,7.
Genau, also man muss sich das vorstellen. Oder? Fast 90% hat Ja gesagt zu der Schuldenbremse. Und zum Glück haben wir die Schuldenbremse. Ohne das Disziplinierungsinstrument wären wir schon lange in einer riesigen Staatsverschuldung. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir haben in den letzten 2-3 Jahren wir haben Corona gehabt. Die Übung hat 20 Milliarden gekostet. Die Wirtschaft ist nicht mehr so, also es ist, ich würde jetzt nicht von einer Rezession reden, aber es läuft nicht ideal. Europa sowieso ist in einer Krise drin. Die Nationalbank zahlt seit einigen Jahren nicht mehr aus. Das betrifft den Bund, das betrifft auch Kantone. Und jetzt müssen wir den Gürtel länger schnallen. Und das sind sich viele leider nicht mehr gewöhnt, dass es halt auch wieder Zeiten gibt, wo man muss Sorge haben muss. Und zum Glück haben wir noch die Schuldenbremse. Ohne die hätten wir wahrscheinlich würde man einfach die Verschuldung immer alle Probleme mit mehr Schulden lösen.
Aber sag jetzt zu den Zuschriften, die sagen, ja, jetzt bei der 13. AHV-Rente jetzt sind wir dran und so. Meinst du, wenn man sagt, man hat bei der Entwicklungshilfe 250 Millionen gespart und die Schuldenbremse knapp eingehalten, oder um 12,3 Millionen, tut man sie einhalten, oder? Meinst du, das langt denn? Also, ich spüre bei anderen eben auch, dass sie sagen, es gibt ja dann über die Mehrwertsteuererhöhung für die 13. AHV-Rente eine Volksabstimmung. Und dann muss man den Bürgerlichen sagen, ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Meinst du, das langt?
Also Karin Keller-Sutter hat ja den Serge Gaillard, also der ehemalige Chefbeamte vom Finanzdepartement, eine sehr qualifizierte Person, der hat ja einen Auftrag bekommen, mit einer Arbeitsgruppe ein Sparprogramm zu machen. Das hat er von mir aus gesehen gut gemacht. Es wird vieles von diesem Sparprogramm jetzt auch umgesetzt. Aber Achtung! Der hat nicht nur ein Sparprogramm vorgeschlagen, der hat auch sehr viel Mehreinnahmen vorgeschlagen. Also Mehrwertsteuererhöhung für die AHV. Also in zwei Sachen, die AHV 21, also gesamthaft 1,1% Mehrwertsteuer. Ja, und das kommt vor das Volk. Und ich würde heute die Hand ins Feuer legen, dass die Schweizer Bevölkerung Nein wird sagen zu dieser Mehrwertsteuererhöhung, weil sie einfach sagt, ihr müsst zuerst an anderen Orten. Es ist genug Geld rum. Eben wenn man sieht, dass man 11,27 Milliarden ins Ausland geht in den nächsten 4 Jahren, glaube ich, ist die Bereitschaft, dass man hier Steuererhöhungen macht. Es ist nicht nur die Mehrwertsteuer, die geht. Es wird x Sachen wird noch. Also es ist alles in allem etwa 7 Milliarden Mehreinnahmen pro Jahr. Erst in etwa 3 Jahren, wo es richtig voll einschenkt. Die geplant sind. Also es ist nicht nur ein Sparprogramm, sondern es ist auch ein Mehreinnahmenprogramm.
In einer Untervariante, glaube ich.
Es hat verschiedene so, Sachen.
Genau.
Von der Tabaksteuer über eine Besteuerung von Säule 3a.
Genau.
Säule 3a, BVG-Auszahlung, auch etwas, was völlig aus meiner Sicht völlig unakzeptabel ist. Mhm. Jetzt hat man den arbeitenden Bevölkerung das Leben lang gesagt, könnt möglichst sparen, zahlen in den Säule 3a ein, dann könnt ihr das günstiger, könnt ihr das euch dann wieder auszahlen. Und jetzt plötzlich hat der Staat zu wenig Geld, jetzt will man dort an die Pensionskassen und an die Säule 3a Gelder noch mehr besteuern, wenn sie ausgezahlt werden. Also, ich glaube, da wird der Widerstand noch sehr hoch sein. Und von dem her gesehen wird natürlich der Spardruck richtigerweise weiter aufrechterhalten bleiben, auch in den Folgejahren.
Ist dann einfach schwierig, wenn dann die Mehrwertsteuererhöhung, sei es jetzt 0,7 oder 1,1 oder für die AHV, wenn die abgelehnt wird, die 13. AHV-Rente kommt dann gleich, dann hast du ein Loch von 4,2 Milliarden im ersten Jahr in der Bundeskasse. Das ist dann schon happig.
Oder ich glaube, ich tue es ein bisschen vereinfacht sagen. Letztlich kann man sagen, wenn der Staat Geld überkommt, wir haben jetzt zum Beispiel eine OECD-Mindestbesteuerung, die im Staat ja auch wieder mehr Geld einspült. Noch schnell in Klammern bemerkt. Die USA hat sie jetzt nicht eingeführt.
Bis jetzt nicht. Und sie wird auch nicht machen. Schon gar nicht unter dem Herrn Trump.
Genau. Und wir haben uns ja in der Schweizer Bevölkerung hat man ja gesagt, Achtung, wenn wir das nicht einführen, dann ist es dann so, dann tun die anderen Länder dann die Firmen mit einer Art Differenzbesteuerung besteuern. Jetzt ist der Trump hat bereits gesagt, wehe, ein Staat getraut sich, eine Differenzbesteuerung zu machen in den USA. Also die haben jetzt die tieferen Steuern, werden mit Zöllen Firmen noch dorthin anlocken und gleichzeitig wird kein Staat sich können erlauben, dort eine Differenzbesteuerung zu machen. Jetzt, die kommen auch mehr Steuern ein. Also es kommt, wir haben verschiedene Sachen, wo im Staat wieder mehr Geld zufließt. Aber wenn der Staat Geld überkommt, dann wird das in der Regel, hat man schon wieder tausend Ideen, wie man es ausgeben kann. Ich bin überzeugt, man kann mit den Mitteln, die der Staat heute hat, muss sie anders aufteilen, aber man kann mit diesen Mitteln die Aufgaben lösen, die die Zukunft bringen. Da gehört für mich auch eine 13. AHV-Rente dazu.
Auch eine grosse Diskussion hat einerseits Personal gegeben, 70 Millionen beim Personal. Ich weiss, links war da wirklich sehr auf Opposition. Ja, meine, am Schluss muss ja das dann umgesetzt werden von den sieben Departementen. Weißt, man kann dann das Argument finde ich noch, kann man noch sagen, oder? Das Parlament kann schon beschliessen, 70 Millionen sparen beim Personal. Aber was bedeutet das denn? Muss man dann ja, Leute auf die Straße stellen? Oder? Und die Aufgaben, weißt du? Das Argument kommt ja dann immer. Ihr im Parlament beschliessen auch die Aufgaben, die das Beamte dafür braucht, oder? Oft.
Ja, aber jetzt müssen wir mal sehen. Oder? Wir sind jetzt bei 40'000 Staatsangestellten.
Genau, und 6 Milliarden.
Genau, ungefähr. Der Durchschnittslohn ist irgendwo bei etwas über 120'000 Franken von der Putzfrau bis zum Bundesrat eingerechnet. Also, ja. Da muss man einfach mal sehen, das ist über 6 Milliarden allein Personalkosten pro Jahr. Also wir reden jetzt von 70 Millionen. Man muss das in ein Verhältnis stellen. Also das ist an sich bescheiden.
Und ein bisschen mehr jetzt, als ein Promille, oder?
Ja, also wenn man nur schon daran denkt, der Professor Schaltegger von der Uni Luzern hat ja in einer wirklich wissenschaftlichen Studie sehr minutiös fundiert dargelegt, dass der Staat 12% höhere Löhne zahlt als der Privatwirtschaft.
Für vergleichbare Positionen, das ist eben das Interessante.
Und wir haben oben jetzt auch lange Diskussionen gehabt. Heute gibt es Unternehmer, übrigens auch aus dem linken Spektrum, der Jürg Grossen ist für ihn reden, wie schwierig das es heute ist. Der Staat tut ihm heute Leute abwerben, das heisst, zunehmend wird der Staat zum Konkurrent für die Unternehmungen. Und da muss ich sagen, wenn man nur schon über den Teuerungsausgleich redet, Wir haben in den letzten Jahren haben wir viele Jahre gehabt, wo wir negativ Teuerung hatten. Also wo die Leute eigentlich eine faktische Lohnerhöhung bekommen haben, weil wir negativ waren. Das ist alles. Da hat es nie Kürzungen gegeben. Also wenn man nur schon einen Teuerungsausgleich nicht mehr macht, dann ist das natürlich relativ schnell, hat man die Beträge zusammen. Also ich glaube, es muss niemand Angst haben, dass es da irgendeine Kündigungswelle gibt oder sonst irgendetwas.
Aber braucht es nicht auch, wenn du jetzt ein bisschen selbstkritisch schaust, ein bisschen Disziplin beim Parlament, immer mehr Aufgaben am Staat zu über?
Ja, das ist sicherlich mitunter allen Grund, dass immer wieder neue Begehrlichkeiten kommen, neue Wünsche kommen, wenn ich schaue, die Vorstossflut, die hier eingereicht wird.
2.500 im Jahr.
Ja, es ist enorm, oder? Und vieles, bei vielen dreht es sich ums Geld. Und sehr oft ist klar, Politiker sind dann näher dran, wenn sie irgendjemandem Gefallen machen, dann machen sie dann halt so Sachen. Also selbstverständlich ist das Parlament auch mit in der Verantwortung, unbestritten.
Jetzt gehen wir noch zum zweiten Thema, das wir besprechen müssen, weil das ist wirklich das Thema in der Wandelhalle. Ich nehme an, bei dir auch. Ich werde überall darauf angesprochen. Jetzt kommen die EU-Verhandlungen ins Ziel. Man hört, am 20. Dezember kommt Frau von der Leyen hierhin. Ursprünglich habe ich mal gehört, Frau Amherd fliege auf Brüssel. Ist mir ja gleich. Es gibt einen feuchten Händedruck dann. Entschuldigung, Ausdruck. Nein, es gibt ein schönes Foto. Aber den Text wird man dann nicht erfahren, sondern das ist dann irgendwann im Januar, Februar und so. Sag jetzt mal, wie das auf dich, ich meine, wir haben das letzte Mal schon über das geredet. Du bist, findest das nicht gut, das Abkommen. Aber das, was man jetzt hier abzieht, mir kommt es wirklich vor, man plant jetzt eine grosse Show, weil man genau weiss, diese Show braucht es, um die Menschen auf der Straße zu überzeugen, um das gut zu finden.
Ja, es ist ja bezeichnend, oder, dass man das am 20. Dezember macht.
Also, als Weihnachtsgeschenk?
Ja, das ist also ist also sehr ein bitteres Weihnachtsgeschenk, das hier Frau Amherd macht. Oder? Ich nehme an, sie ist ja noch bis Ende Jahr Bundespräsidentin. Ich nehme an, sie will jetzt unbedingt den Händedruck noch machen, damit sie dann in ihrer 700-seitigen Biografie auf Seite 695, wo ja sowieso niemand liest, die Biografie,
kann sagen... Ich schreibe sie auch nicht.
Danke vielmals, dass sie dort drinnen kann schreiben, sie habe damals noch mit der Frau von der Leyen quasi den Handshake gemacht, dass man sich jetzt geeinigt habe. Ja, es ist so, das Abkommen liegt ja dann nicht vor. Gemäss Auskunft wird es noch mehrere Wochen, wenn nicht Monate gehen, wo noch, das nennt sich Legal Scrapping, also wo die Juristen,
was ist das? Ah, ja.
Ja, wo die Juristen auf beiden Seiten noch all die Paragraphen noch mal durchgehen und bereinigen. Und dann gehe ich dann davon aus, werden wir dann irgendwann das nächste Jahr ein Dokument bekommen, hoffentlich dann auch in der Landessprache. Das Common Understanding, das 13-seitige Papier, das man publiziert hat, haben wir ja zuerst mal müssen massiv Druck machen. Das ist im Parlament auf Englisch vorgelegt worden. Also ich habe kein Problem mit Englisch, aber das geht einfach nicht, dass man nicht in den Landessprachen die Papier, die wichtigen Verträge auf den Tisch bekommt. Also da geht es noch in die Übersetzung und so weiter. Und dann gibt es nächstes Jahr dann eine Vernehmlassung und dann wird das ins Parlament kommen. Ich habe gehört, das sind über 1000 Seiten.
Das habe ich auch gehört.
Wir müssen noch,
alles zusammen dann, also ja, nicht das Vertragswerk, aber
das Vertragswerk,
dann, mit der Vernehmlassungsunterlagen,
genau, Bericht. Genau, dann werden noch 30 nationale Gesetze, die angepasst werden müssen. Dann kommt obendrauf kommen noch 150 sogenannte EU-Richtlinien. Achtung, Richtlinien sind nicht einfach irgendetwas Richtlinien, sondern das sind Gesetze, die wir von der EU mit übernehmen müssten. Und das ganze Moloch-Paket kommt nachher ins Parlament. Und dann, so gehe ich heute davon aus, wird das im 26. eine Volksabstimmung geben. Und ich habe immer gesagt, das ist die Mutter aller Kämpfe. Das ist die Mutter aller Kämpfe.
Okay.
Das
wird, warum?
Das wird die wichtigste Volksabstimmung sein seit 1992, weil dort geht es jetzt wirklich um die Wurst, dort geht es darum, wenn wir weiterhin selber Gesetze machen in diesem Land, oder tut die EU uns sagen, was zu machen ist, müssen wir automatisch, dynamisch europäisches Recht übernehmen. Recht, Gesetze, die ja zum Teil also birrenweich sind. Oder? Also, ich meine, es fängt ja an bei diesen PET-Flaschen-Deckali-Vorschriften und geht bis zu, aus meinem Umfeld, ich komme ja aus der IT-Industrie, aus, ich meine, künstliche Intelligenz, ein KI-Act, nahezu 500 Seiten. Die amerikanischen Grosskonzerne führen die neuen innovativen Produkte in Europa nicht einmal mehr ein, weil sie einfach sagen, das ist so birrenweich, was da alles drin steht.
Ich meine, bis zu Apple, das Betriebssystem.
Ein Green Deal, 14'000 Seiten. Da gibt es Vorschriften, die Firmen erfüllen müssen, wenn sie so Lieferketten gesetzt, 1'400 Punkte, die sie jedes Jahr rapportieren müssen, wenn sie einen Fehler machen, werden sie bestraft, da gibt es neue Aufsichtsbehörden, die geschaffen werden. Also ich frage mich einfach, die Schweiz, oder wenn die EU ja ein Leuchtturmprojekt wäre, aber sind wir ehrlich, und ich habe keine Schadenfreude, aber sind wir ehrlich, oder, die EU erstickt selber an ihrem ganzen Bürokratieapparat. Und wenn wir die Schweiz, die erfolgreich war in den letzten 30 Jahren, erfolgreicher als die EU, wenn wir das auch angleichen und noch die gleichen Gesetze und all das negative Zeug auch noch übernehmen, dann tun wir uns schaden und wir tun die Schweiz schwächen und wir tun vor allem auch das Mitbestimmungsrecht der Schweizer Bevölkerung massiv einschränken. Darum, ich muss wirklich sagen, für mich persönlich, das wird der wichtigste Kampf sein, den wir in den nächsten 2-3 Jahren führen müssen. Und ich hoffe, dass wir hier eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung überzeugen können, dass wir diesen Vertrag nicht unterschreiben dürfen.
Befürworter werden aber kommen und sagen, das ist alles Panikmache, wir müssen gar nicht so viel übernehmen. Wir haben beim Lohnschutz etwas erreicht und überhaupt. Und bei der Schutzklausel hört man auch, man wird noch irgendeinem komischen Mechanismus, wo dann wieder das Schiedsgericht dabei ist, habe ich gehört. Und so. Also man wird einfach sagen, der Franz Grüter und die SVP tut wie immer wahnsinnig übertrieben, es ist alles nicht so schlimm und wir müssen das haben, um können im Binnenmarkt unsere Produkte verkaufen.
Ich frage, oder man muss ja sehen, es werden ja jetzt in regelmässigen Abständen werden jetzt irgendwelche Erfolge präsentiert. Und ich bin auch überzeugt, am 20. Dezember wird man dann irgend noch ein Entgegenkommen von der EU als riesigen Erfolg darstellen. Mhm. Irgendwie in der Schutzklausel noch irgendein Paragraph. Aber letztlich ist das, was die Schweiz jetzt mit der EU verhandelt hat, das sind eigentlich alles Nebenkriegsschauplätze. Die wichtigsten Punkte hat Patrick Franzen, der Chefverhandler der Schweiz, gar nicht dürfen verhandeln. Die sind nämlich schon im Vorfeld in Stein gemeißelt gewesen.
Was denn?
Dynamische Rechtsübernahme, also automatisch EU-Recht übernehmen. Wenn wir in einer Volksabstimmung, Initiativenreferenden, dann gleich etwas anderes entscheiden, gibt es Strafen. Das nennt sich neudeutsch Ausgleichsmassnahmen. Also wenn du heute schnell heimfahren solltest, dann kannst du der Frau sagen, du hast eine Ausgleichsmassnahme bekommen. Das ist ein bisschen ein schöneres Wort, aber es ist eine Strafe.
Genau.
Dann, dass man den Europäischen Gerichtshof, es gibt ein Schiedsgericht vorher, aber bei der Rechtsauslegung hat final bindend, so steht es auch im Papier drin, bindend, die Europäische Gerichtshof das letzte Wort. Und das letzte, völlig unverständlich, wir müssen der EU noch wiederkehrende Millionenbeträge jedes Jahr schicken. Etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich meine, wir kaufen pro Jahr für 20 Milliarden von der EU mehr ein als umgekehrt. Die EU macht Handel mit China, mit Kanada, mit den USA, mit Australien. Es kommt doch in keinem von diesen Ländern Sinn, in der EU noch Geld zu zahlen, für das man miteinander Geschäft macht. Und die Schweiz, die noch ein super Kunde ist, die im Jahr für 20 Milliarden mehr einkauft, eigentlich müsste die EU ja uns Geld zahlen. Und nicht umgekehrt. Also da ist alles verkehrt, was man hier angestrebt hat. Und das bringt auch der Wirtschaft nichts. Mhm. Wenn wir solche Wahnsinnsgesetze plötzlich übernehmen müssen, dann haben wir nicht mehr, oder dann haben wir die gleichen negativen Auswirkungen, die diese Länder heute spüren in der EU, haben wir nachher auch. Mhm. Und wir sehen ja, was passiert. Ich meine, in Deutschland, die Deindustrialisierung, die passiert. Tausende von Arbeitsplätzen werden abgebaut.
Einfach weg sind.
Die Energie ist zu teuer geworden. Die Firmen verlagern ihre Arbeitsplätze ins Ausland. Da muss ich einfach sagen, wenn wir das in der Schweiz auch. Ich sage nein und ich bin überzeugt, eine Mehrheit der Bevölkerung, hoffe ich, wird das gleich sein. Mhm.
Wie wird es denn wirklich sein? Also eben, es kommt dann die Vernehmlassung, es kommt wahrscheinlich in einem Jahr oder so ins Parlament. Es gibt auch noch die da oben, muss man auch noch sagen, wo vor allem in der Mitte und in der FDP, die möchten lieber eine Abstimmung dann nach der Wahl 27. Das wird noch spannend, wie das rauskommt. Aber nachher, wir gehen alle davon aus, der Bundesrat schickt das ans Parlament. Glaube ich, da ist man sich ziemlich einig. Aber was passiert denn im Parlament? Da müssen ja alle Farbe bekennen und entweder aufs Grüne, aufs Rote. Man kann auch aufs orange Knöpfchen von der Enthaltung drücken, aber das ist bei diesem Geschäft, glaube ich, nicht ratsam. Kommt es überhaupt, wenn es so schlecht ist, wie du sagst, kommt es überhaupt da oben durch?
Also ich persönlich bin überzeugt, dass im Parlament der Vertrag durchgewunken wird.
Ja?
Also ich habe, natürlich werden wir dagegen ankämpfen, aber ich meine, ich sehe ja, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, und wer da wie denkt. Ich kann mir vorstellen, dass es Einzelne gibt, aus anderen Parteien, die auch werden das kritisch begutachten, aber ich glaube, das Paket wird am Ende des Tages im Parlament durchgewunken. Ich persönlich bin überzeugt, wir können die Frage am Ende des Tages nur mit der Schweizer Bevölkerung zusammen lösen. Es wird eine Volksabstimmung geben und brauchen. Und ja, das ist richtig. Sie wollen uns die Freude natürlich nicht machen, dass man die Abstimmung im Wahljahr macht, im 27. Das habe ich selber auch gehört. Also entweder kommt sie im 26. oder man tut sie mit irgendwelchen Verzögerungstaktiken, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
Man kann irgendwelche Berichte kann man anfordern.
Ja, natürlich. Und so. Dann tut man das wieder an einer Kommissionssitzung. Dann tut genau. Man sagen, wir brauchen noch mehr Informationen,
ja,
wir
müssen
noch mal eine Anhörung.
Ist überhaupt kein Problem.
Und wir brauchen noch das, wir wollen noch dieses wissen und wir wollen noch mal jemanden anhören. Und dann kann man das natürlich verzögern. Mhm. Und dann könnte man das theoretisch auch am 28. Mhm. bringen. Ich muss jetzt sagen, ja, wahrscheinlich wird das auch unserer Partei helfen, wenn wir das gewinnen, das ist klar. Aber das Motiv ist natürlich nicht, wir machen das nicht, um irgendeine Wahl zu gewinnen, sondern wir machen das, weil wir überzeugt sind, dass das für unser Land falsch ist, wenn wir so einen Vertrag abschliessen würden. Aber das Resultat wird wahrscheinlich sein, dass wenn es im 26. kommt, hat das mit Sicherheit auch für unsere Partei eine positive Auswirkung. Aber das ist nicht das Motiv, wieso dass wir dagegen ankämpfen.
Was ich viel höre von Mitte- und FDP-Leuten, dass sie dann im Parlament aufs grüne Knöpfchen, also ja, stimmen, mit dem Argument, ja, ich bin schon auch kritisch, also hat mir einer gesagt, weißt, ich bin schon auch kritisch wie du, aber ich will, dass das Volk darüber abstimmen kann. Also, dass man dann eben sich vielleicht gar nicht so viel einsetzt in der Abstimmung dann nachher.
Ich würde sogar sagen, das ist nicht nur das Parlament, sondern eigentlich ist es sogar der Bundesrat.
Oder so denkt.
Der Bundesrat,
heißer Herr Döpfel.
Sind wir ehrlich, oder? Der Bundesrat hat am 26. Mai 2021 gesagt, wir unterschreiben das Abkommen nicht. Da hat Sachen drin, wo wir spüren, es gibt einen riesen Widerstand. Wir können das Abkommen nicht unterzeichnen. Und dann hat es ja die berühmte Pressekonferenz genau. in Brüssel, wo der damalige Bundespräsident, Guy Parmelin, zu der Frau von der Leyen ist und dann sie mit der steinernen Miene hat müssen hören von Guy genau. Parmelin, dass wir jetzt den Vertrag nicht unterschreiben. Ja. Dann ist hier auf dem Bundesrat von diesen Mitte-Links-Parteien eine grosse Kritik eingeprasselt. Der Ignacio Cassis hat gesagt, es wird nie ein Rahmenabkommen 2.0 geben. Aber der Bundesrat hat wieder angefangen zu verhandeln. Und das Resultat, das auf dem Tisch liegt, ist mehr als ein Rahmenabkommen 2.0. Es ist wieder das Gleiche drin. Dynamische Gesetzesübernahme, Ausgleichsmaßnahmen, Europäischer Gerichtshof. Neu ist sogar noch die wiederkehrenden Zahlungen drin. Die sind hier nicht drin gewesen. Und von dem her gesehen, und jetzt wird der Bundesrat dem auch sagen, also jetzt, wir brechen nicht mehr ab. Jetzt soll das Volk entscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass das Parlament ähnlich ist und sagt, ja, wir sehen schon, da hat es ein paar kritische Punkte, aber jetzt soll das Volk entscheiden. Ist okay, dann tut das Volk entscheiden. Wir leben in einer Demokratie. Aber es ist eigentlich verwerflich, wenn man schon selber sieht, dass man das nicht machen sollte. Dass man dann nicht auch die Kraft und das Rückgrat und den Mut hat, Verantwortung und sagt, ich sage nein, das ist für die Schweiz falsch.
Also das ist wieder, also die Leute, die hier gewählt worden sind, sind gewählt, um das beurteilen und Verantwortung zu übernehmen.
Genau.
Wenn sie ja stimmen, dann sollen sie sich auch im Abstimmungskampf dafür einsetzen. Das genau. höre ich von den Befürwortern. Ja. Die fürchten nämlich das Szenario, dass genau. sie am Schluss zwar im Parlament eine Mehrheit hatten, aber, und auch im Bundesrat, aber niemand irgendwie hilft am Schluss. Also, ja. Am Schluss ist der Jürg Grossen, der grünliberale Präsident, Tiana Moser, vielleicht sind wir sicher der Erik Nussbaumer und vielleicht noch der Beat Jans,
ja,
der
dafür sind. Es gibt so eine Handvoll EU-Turbos.
Es ist auch peinlich und es ist auch gemein gegenüber der EU. So gehst du nicht um mit einem Partner. Also irgendwo durch, wir werden auch wegen dem riesige Probleme haben, wenn wir es dann ablehnen. Das ist, ja.
Ja, ich glaube, wenn es zu der Ablehnung kommt, dann nachher ist klar, dann wird es das erste Mal eine Zäsur geben. Aber irgendwann wird man ja dann müssen einfach mal nüchtern festhalten, wir wollen keine Verträge unterschreiben, wo wir müssen europäisches Recht übernehmen. Und jetzt, liebe EU, wollt ihr mit uns wieder etwas machen. Wir wollen gerne mit euch freundschaftliche Beziehungen pflegen. Wir wollen mit euch Handel betreiben. Wir kaufen weiterhin im Jahr für 20 Milliarden mehr ein. Wir sind ein guter Kumpf für euch. Wir bauen Gotthardtunnel für euch, wir haben Flughäfen, wir sind eingebunden, wir haben das Stromnetz und alles. können wir jetzt wieder miteinander normal an den Tisch sitzen. Da muss sich dann der Staub zuerst ein bisschen legen. Aber ich bin überzeugt, auch die EU hat ein Interesse, mit uns weiter eine Lösung zu finden. Aber sie muss dann halt irgendwann akzeptieren, dass wir nicht ein Teil sind von ihnen und dass wir nicht wollen, ihre Gesetze, ihre Wahnsinnsbürokratie-Monster-Moloch-Gesetze automatisch übernehmen.
Franz Küter, wir reden sicher wieder einmal darüber, wenn das denn tatsächlich auf dem Tisch ist. Die Nervosität hier oben ist recht gross. Danke für den Besuch. Danke für die Zeit. Danke fürs Zuschauen von euch. Gebt ein Feedback, einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen, ist auch gut. Oder direkt mir schreiben, dominik.feusi@nebelspalter.ch. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.